Mir sieht es so aus, als ob irgendetwas, Schmuck, wichtige Papiere, in einem von Lord Listerdales Häusern versteckt ist und die Verbrecherbande nicht weiß, in welchem. Es ist nur eine Vermutung, dass eine Bande im Spiel ist. Natürlich könnte Quentin auch ein Einzelgänger sein, es... Rupert, unterbrach ihn Mrs. St. Vincent mit ziemlicher Entschiedenheit. Hör mal eine Minute auf zu reden. Mir wird schon ganz schwindlig. Außerdem, was du da erzählst, ist alles Unsinn. Verbrecherbanden, versteckte Papiere. Ich habe noch eine andere Theorie, gestand Rupert. Quentin könnte auch jemand sein, dem Lord Listerdale Unrecht getan hat. Der echte Butler erzählte mir eine lange Geschichte über einen Mann namens Samuel Love, einen Untergärtner, ungefähr so groß und von ähnlicher Statur wie Quentin. Er hatte was gegen Listerdale. Mrs. Vincent schreckte zusammen. Er dachte nie an andere. Die Worte des Butlers fielen ihr wieder ein und der sachliche, unbeteiligte Ton, in dem er sie gesagt hatte. Was für dürftige Worte! Worum ging es in Wirklichkeit? Sie war so in Gedanken versunken, dass sie Rupert kaum zuhörte. Er erklärte ihr hastig etwas, das sie nicht verstand, und lief aus dem Zimmer. Dann tauchte sie aus ihren Grübeleien auf. Wo war Rupert? Was würde er tun? Sie hatte seinen letzten Worten nicht richtig zugehört. Vielleicht lief er zur Polizei. In diesem Fall... Sie stand abrupt auf und drückte die Klingel. Wie üblich erschien Quentin sofort. »Sie haben geläutet, Madame?« »Ja, bitte, kommen Sie herein und schließen Sie die Tür.« Der Butler gehorchte. Mrs. St. Vincent schwieg einen Augenblick und musterte ihn mit ernsten Augen. »Er war so freundlich zu mir«, dachte sie. »Keiner ahnt, wie freundlich er war. Die Kinder können es nicht verstehen. Ruperts Geschichte ist bestimmt völliger Unsinn. Andererseits könnte aber...« »Ja, vielleicht ist doch etwas dran. Warum sollte ich ihn verurteilen? Man weiß nie. Ich meine, was richtig und was falsch an so einer Sache ist. Ich würde mein Leben verwetten, ja, mein Leben, dass er ein guter Mensch ist.« »Mr. Rupert ist gerade zurückgekommen, Quentin«, sagte sie errötend mit unsicherer Stimme. »Er war in King's Cheviot und in einem Dorf in der Nähe.« Sie schwieg, weil sie bemerkte, dass er gegen seinen Willen zusammengezuckt war. »Er ist jemand begegnet«, fuhr sie vorsichtig fort. »So, jetzt ist er gewarnt«, dachte sie. »Auf jeden Fall ist er gewarnt.« Nach der kurzen Reaktion von eben hatte Quentin seine Gelassenheit wiedergefunden. Seine Augen sahen sie wachsam und forschend an. Ein Ausdruck lag in ihnen, den sie bisher noch nicht an ihm bemerkt hatte. Zum ersten Mal blickte er sie mit den Augen eines Mannes an und nicht mit denen eines Dieners. Er zögerte einen Augenblick, dann fragte er in einem Ton, der sich ebenfalls etwas verändert hatte, »Warum erzählen Sie mir das, Mrs. St. Vincent?« Ehe sie antworten konnte, flog die Tür auf und Rupert kam herein. Ihm folgte ein würdevoller Mann mit kleinen Koteletten und der Miene eines gütigen Erzbischofs. Es musste Quentin sein. »Hier ist er«, sagte Rupert, »der Echte. Er wartete draußen in einem Taxi. Also, Quentin, sehen Sie sich diesen Mann mal an und sagen Sie mir, ob er Samuel Love ist.« Es war Rupperts großer Augenblick. Doch er war nur kurz, denn er erkannte fast sofort, dass etwas nicht stimmte. Eine Zeit lang sah der echte Quentin verlegen und ziemlich unsicher aus. Der zweite Quentin lächelte, ein breites Lächeln voll ehrlichen Vergnügens. Er klopfte seinem verwirrten Doppelgänger freundlich auf den Rücken. »Es ist schon in Ordnung, Quentin. Irgendwann musste ich ja mal die Katze aus dem Sack lassen. Sie können Ihnen erzählen, wer ich bin.« Der würdevolle Fremde straffte sich. »Dies, Sir«, verkündete er in vorwurfsvollem Ton, »ist mein Herr, Lord Listerdale, Sir.« In den nächsten Minuten geschahen viele Dinge. Zuerst brach Ruperts Selbstsicherheit völlig in sich zusammen. Ehe er wusste, wie ihm geschah, wurde er freundlich zur Tür manövriert. Der Mund stand ihm vor Verblüffung immer noch offen. Eine freundliche Stimme, die ihm vertraut klang und doch wieder nicht, sagte an seinem Ohr, »Es ist alles in Ordnung, mein Junge. Es gab keine Scherben. Gute Arbeit hast du geleistet, mich einfach so aufzustöbern.« Dann stand er draußen auf dem Treppenabsatz und sah auf die geschlossene Tür. Der echte Quentin stand neben ihm. Ein freundlicher Strom von Erklärungen floss von seinen Lippen. Drinnen im Zimmer sagte Lord Listerdale zu Mrs. St. Vincent, »Ich möchte es Ihnen gern erklären, falls ich es kann. Mein Leben lang war ich ein egoistischer Teufel gewesen, und eines Tages merkte ich es. Ich dachte, ich sollte es mal mit der nächsten Liebe versuchen, und da ich ein verrückter Kerl bin, fing ich das auch ziemlich verrückt an. Ich wollte in bestimmte Organisationen Geld stecken, irgend so etwas, doch dann hatte ich das Gefühl, es müsste etwas Persönlicheres sein. Mir taten die Leute schon immer leid, die nicht bitten können, die schweigend leiden, der verarmte Adel zum Beispiel. Ich besitze eine Menge Häuser. Da kam ja die Idee, diese Häuser an Menschen zu vermieten, die es nötig hatten und es zu schätzen wussten. Junge Ehepaare auf dem Weg nach oben, Witwen mit Söhnen und Töchtern, die ihre ersten Schritte ins Leben machten. Quentin ist mehr als nur ein Butler. Er ist mein Freund. Mit seinem Einverständnis und seiner Hilfe lieh ich mir seine Persönlichkeit. Ich hatte immer schon ein schauspielerisches Talent. Die Idee zu all dem kam mir, als ich eines Abends unterwegs zum Club war, und ich fuhr sofort zu Quentin, um sie mit ihm zu besprechen. Als ich entdeckte, dass es um mein Verschwinden eine so große Aufregung gab, arrangierte ich es so, dass aus Ostafrika ein Brief von mir eintraf. Darin gab ich meinem Vetter Maurice Carfax alle Vollmachten. Und nun, das ist die ganze Geschichte. Er schwieg hilflos und warf Mrs. St. Vincent einen bittenden Blick zu. Sie stand sehr aufrecht da und sah ihn ruhig an. »Es war ein freundlicher Plan«, sagte sie, »und ein sehr ungewöhnlicher, und man muss Ihnen die ganze Sache hoch anrechnen. Ich bin Ihnen äußerst dankbar. Nur, Sie werden natürlich verstehen, dass wir jetzt nicht mehr bleiben können.« »Das habe ich erwartet«, antwortete er. »Ihr Stolz wird nicht zulassen, dass Sie etwas annehmen, was in Ihren Augen eine milde Gabe ist.« »Stimmt das denn nicht?« fragte sie ruhig. »Nein«, antwortete er, »denn ich verlange dafür etwas.« »Und das wäre?« »Alles.« Seine Stimme klang fordernd wie die Stimme eines Menschen, der gewohnt ist, andere zu beherrschen. »Als ich 23 war«, fuhr er fort, »heiratete ich das Mädchen, das ich liebte. Ein Jahr später starb sie. Seit damals bin ich sehr einsam. Ich habe mir immer so gewünscht, eine bestimmte Frau zu finden, die Frau meiner Träume.« »Und das bin ich?« fragte sie leise. »Ich bin zu alt, verblüht.« Er lachte. »Alt? Sie sind jünger als Ihre Kinder. Aber ich bin alt, wenn Sie so wollen.« Da musste auch sie lachen. Es war ein sanftes, vergnügtes Lachen. Du bist immer noch ein kleiner Junge, der sich gern verkleidet.« Sie streckte ihm die Hände entgegen und er nahm sie.